Ich mag ihn wirklich sehr gern, weil der natürlich immer mit einer gewissen Portion Naivität an die ganzen Sachen rangeht. Und das macht ihn ja dann irgendwie auch total charmant. Weil der geht hin und sagt, magst vielleicht bumsen? Und du kannst es ihm nicht mal übel nehmen. Man steht einfach nur da und guckt ihn an und sagt, okay, der ist halt so.
Daniel Christensen über seine wohl schönste Rolle. Er spielt in den berühmten Eberhofer-Krimis den Heizungspfuscher Ignaz Flötzinger. Das ist der schräge Typ mit der großen Brille. Der Flötzinger hat Daniel Christensen zum Publikumsliebling gemacht. Das ist aber Segen und Fluch zugleich, weil viele nur noch den lustigen Typen aus Bayern in ihm sehen wollen. Dabei ist Daniel Christensen schon lange aus Bayern geflohen. Und er ist ein unglaublich vielseitiger Schauspieler, der von ernst bis lustig alles drauf hat. Daniel Christensen, ein ganz spannender Gast im Promi-Talk. Ich wünsche gute Unterhaltung.
Assenheimers Promi-Talk von SWR 4.
Der wunderbare Schauspieler Daniel Christensen ist mein Gast. Freue mich, dass du da bist, Daniel. Herzlich willkommen.
Freue mich auch. Danke.
Ich muss zugeben, ich muss mich jetzt erst ein bisschen an dein lachendes und sehr freundliches Gesicht gewöhnen, weil ich dich gestern Abend als eiskalten Mörder gesehen habe in einem Fernsehkrimi, der jetzt dann ins Fernsehen und in die Mediathek kommt. Und da hast du mir so Angst eingejagt, dass ich jetzt immer gucken muss, bist du wirklich freundlich?
Echt? Findest du, dass er eiskalt ist? Ich habe eigentlich den Eindruck gehabt, er ist eher traurig.
Traurig, aber auch, also es hat keine 2 Minuten gedauert, da war die Dame tot.
Ja,
also,
oh, jetzt hast du gespoilert.
Ja, aber nur die ersten 2 Minuten und dass du der Mörder bist, das ist ja kein Geheimnis.
Stimmt auch wieder.
Sehr cooler Krimi, da reden wir nachher drüber, was uns da erwartet in der ARD und in der Mediathek. Aber ich finde, es ist immer gut, wenn man mit Kindheitstraumata anfängt, in so ein Gespräch einzusteigen, damit du gleich mal ein bisschen... genau. Sollen wir über 1988 sprechen, Daniel?
Was ist 1988 gewesen?
Ein Michael Jackson-Konzert in München.
Woher weißt denn du das? Ja, das stimmt. Das war ja.
Großes Konzert. Die Menschen hatten Spaß dort.
Genau.
Nur du nicht.
Ich nicht. Nein. Also der Hintergrund der Geschichte ist, ich war der größte Michael Jackson-Fan. Und ich war ja zu dem Zeitpunkt 10 Jahre alt. Und meine Mutter hat mir verboten, mit meiner Mutter und meinem Bruder zusammen und einigen anderen...
Die sind hin.
Die sind alle hin und die waren, mein älterer Bruder war schon 13 und die ganzen 13-Jährigen, die durften hin und meine Mutter mit dem Argument, dass es dort keine Kinder gibt, weil es zu gefährlich ist und ich habe dann später Aufzeichnungen im Fernsehen gesehen, habe natürlich die ganzen Kinder gesehen auf den Schultern ihrer Eltern und war natürlich hochgradig verletzt, dass ich nicht mit durfte.
Wurdest du irgendwie getröstet, also konnte deine Mutter diese Wunde ansatzweise heilen oder?
Ja, ich glaube, mein Bruder hat mir ein T-Shirt mitgebracht und das war mir natürlich, das war so schlafanzugmäßig zu groß, aber ich war natürlich schon happy. Mhm. Die haben mir natürlich auch diesen ganzen Merchandise und den berühmten Pepsi-Becher der 88er-Tour, das habe ich dann alles bei mir zu Hause aufgestellt.
Da warst du 10, hast du gerade gesagt. Später war es, glaube ich, ja eher die Punkmusik und auch die Punkszene, die dich gepackt hat und in der du sehr aktiv warst. Warum war es mit 10 Michael Jackson, was hat dich da fasziniert? War es der Tanz? War es der Typ?
Ja, also es war, ich denke, also tief drin würde ich schon sagen, es war die Musik. Es ist einfach wirklich eine sehr mitreißende Musik. Mhm. Und ich kam, aber klar, also vom Tanz. Und wir haben ja viel so ein Jazz-Dance und auch so Breakdance. Ich meine, Breakdance passt jetzt eigentlich mit Michael Jackson nicht direkt so zusammen. Aber ich glaube, es ist schon so ein bisschen auch die ganze Kultur gewesen, die mich da so... glaube ich, damals so mitgerissen hat. Ob ich es dir ganz genau sagen kann, warum ist man mit 10 Michael Jackson-Fan? Also auf den Punkt genau könnte ich es gar nicht sagen. Ich glaube, Michael Jackson hat einen einfach so mitgerissen. Mhm. Ich kenne viele, viele auch heute tatsächlich Kids, die Michael Jackson gut finden.
Ich habe jetzt eben auf Tanz getippt, weil deine Mutter hatte eine Tanzschule.
Genau.
Und du hast schon ganz früh getanzt als Kind und hast da, glaube ich, ja, du hast auch mal Breakdance gemacht vorm Einkaufszentrum in, was war das, in Burghausen oder in Oberbayern?
Mit meinem Bruder, mit dem Bruder? Besagten Bruder eben.
Ja. Habt ihr ein bisschen Geld verdient Mitleid geerntet?
Genau. Also wir haben damals halt in den 80er Jahren, Mitte der 80er Jahre kam ja so die Breakdance-Flut rüber nach Europa und wir haben natürlich, was wir halt kriegen konnten, ne? Wir sind jetzt nicht so irgendwie, es gab kein Internet, wir sind jetzt nicht irgendwie mit Fernsehen auch so aufgewachsen. Wir sind aufgewachsen mit 3 Programmen, im besten Fall 4. Nein, stimmt nicht, fünf, weil wir hatten ORF 1 und ORF 2 auch noch.
Ja,
ARD, ZDF, Bayerischer Rundfunk, ORF 1 und ORF 2. Also wir sind ganz viel auch mit
diesem... War nicht schlecht für die Zeit
genau.
übrigens.
Genau, und auch die, natürlich, wir sind halt auch voll natürlich Austria geprägt. Wir haben halt diese ganze Nähe zu Österreich natürlich dadurch. Aber die Breakdance-Sachen, die wir halt ergattern konnten, auch so auf VHS oder so, die haben wir halt mitgenommen. Und lustigerweise, es gibt ja den Icy Gulp, der ja in den Eberhofer-Krimis den Vater spielt. Und
das
der war damals
unsere Breakdance-Ikone.
Ja, genau, das war für uns auch so. Und als ich ihm das erste Mal begegnet bin, habe ich gesagt, Icy, du weißt nicht, wie sehr du meine Kindheit geprägt hast. Ich habe zu deinen Moves habe ich gebreakdanced.
Ja. Als ich Icy Gulp in den Eberhofer-Filmen wiedergesehen habe, konnte ich es erst gar nicht glauben. Ich dachte... Ist der das wirklich?
Ist der.
Weil wir saßen davor, haben uns vor dem Fernseher natürlich übelst die Beine verknotet und die jungen Kreuzbänder schon fast angerissen. Unfassbar, was der gemacht hat.
Genau.
Und du bist dann mit deinem Bruder daraus, Ghetto Blaster auf der Schulter, wie man das damals
riesig.
Hat.
Ja, ich glaube, wir hatten einen Ghetto Blaster, der hatte irgendwie so 10 so fette Batterien.
Oh, das waren unglaubliche Stromfresser.
Unglaubliche Stromfresser, war unglaublicher schlechter Sound, ein Riesenteil und wahnsinnig schwer. Und dann haben wir uns vors, ich weiß noch, es hieß Krone Einkaufszentrum gestellt und haben halt da, so wie wir das halt irgendwie bei den Kids in der Bronx oder sowas abgeguckt haben, haben wir halt da getanzt und haben uns halt ein paar Kröten verdient.
Großartig.
Ja.
In Reiten-Haslach bist du groß geworden.
In
das
Reiten-Haslach.
Ist ein ganz kleiner Ort neben Burghausen oder bei Burghausen, kann man das so sagen,
das
in Oberbayern.
Genau.
An der österreichischen Grenze, hast du ja gerade schon gesagt, ihr seid so Grenzkinder. Und ganz interessant und vielleicht auch prägend für dein Leben. Deine Mutter hat eine heftige Fluchtgeschichte hinter sich bringen müssen. In der damaligen Tschechoslowakei ging das los, dann aber nicht direkt nach Deutschland, / Bayern, sondern wo musste sie, welche Umwege musste sie gehen?
Ja, also es ist so, dass nicht nur meine Mutter, sondern das sind drei Generationen, meine Urgroßeltern, meine Großeltern und meine Elterngeneration, also meine Onkel und meine Mutter. Mhm. Meine Mutter war während des Prager Frühlings damals 13, 14 Jahre alt. Die sind geflohen nach Dänemark. Meine Großeltern meine Urgroßeltern vor allen Dingen als Erste, die sind direkt an dem Tag, als die russischen Panzer kamen im Auto und geflohen. Und soweit ich weiß, hat meine Uroma, die ich sehr gut kannte, die ist gestorben, da war ich 22, einfach, die hat zu meinem Urgroßvater gesagt, unsere ganzen Sachen. Und er ist ins Auto eingestiegen und hat zu ihr gesagt, ich kauf dir alles, du kriegst alles wieder. Und sie hat nur noch einen Kochlöffel gegriffen. Ich glaube, das ist eine Art Übersprungshandlung.
Ja.
Und dann ist sie mit diesem Kochlöffel in dieses Auto eingestiegen und die sind sogar unter Beschuss geraten. Auf die wurde geschossen dann, die Russen haben geschossen. Und sind die nach Bayern geflohen und die sind eben dann in München gelandet. Das muss man wissen, weil mein Großvater ist mit den Worten abgegangen und gesagt, nicht nochmal die Russen.
Ja.
Und das hat damit zu tun, dass mein Urgroßvater eine schlechte Erfahrung mit der russischen Besatzermacht schon nach dem Zweiten Weltkrieg gemacht hat, weil die enteignet wurden. Mein Urgroßvater hatte eine sehr gut laufende Druckerei und die Kommunisten sind reingegangen zu ihm. Das war dann nach dem Zweiten Weltkrieg und haben gesagt, du kannst hier weiter arbeiten, aber der Betrieb gehört jetzt nicht mehr dir. Und dann hat er gesagt, euch mache ich nicht mal den Pförtner. Und dann haben sie ihn ins Arbeitslager geschickt und er musste dort Bäume fällen. Mhm. Also, und wurde dort von einer Zecke gebissen und hatte sein Leben lang dann auch Borreliose und ist am Ende des Tages auch dement geworden und auch wirklich da war ich so 15, ist er dann verstorben. Mhm. War ein wahnsinnig toller Mann.
Mhm.
Genau, und man hatte dann noch die Hoffnung, 68, dass es doch nicht ganz so schlimm ist. Dann wurde es aber schlimmer, dann gingen die Verhaftungswellen los. Und es hat sich das zwischen 68 und 70 hat halt dann das Sowjetregime wirklich hart zugegriffen. Und dann mussten die ausreisen, meine Familie. Und das ging natürlich nicht so leicht. Und da mein Großvater, der schon von meiner Oma getrennt war, Fußballspieler war für Slavia Praha.
Also tatsächlich?
Da war
Profifußballer
in den 40er Jahren. Der hatte einen Freund in Dänemark, nämlich einen sogenannten Erik Christensen, dessen Namen ich trage.
Ja.
Und der hat dann pro forma meine Oma geheiratet, weil es noch ein Schlupfloch gab, kurz 1970, wo du quasi aussiedeln konntest nach Westen, wenn du mit einem Westler verheiratet warst. Dann sind die quasi mit Koffer in der Hand, zack, einfach abgehauen. Genau, das Lustige ist, er ist viel, viel jünger als meine Oma und ungefähr 8, 9 Jahre älter als meine Mutter. Und meine Mutter hat später diesen Mann geheiratet.
Jetzt wirklich?
30 Jahre später. Meine Mutter ist mit dem Ex-Mann meiner Oma verheiratet.
Ist aber nicht dein Vater.
Nein, ist nicht mein Vater.
Eine ganz schön verworrene Familiengeschichte.
Ja, genau.
Und was man ja sagt, ist, dass solche Biografien, also wenn schon in der Generation davor ja auch Flucht, Angst, so eine Art Vertreibung, Unsicherheit und dann auch vielleicht so eine gewisse Heimatlosigkeit, also wenn das so in der Familie so tief drin steckt, dass das die Generation danach auch spürt oder zumindest spüren kann. Hast du solche Anflüge, dass du sagst, eigentlich,
Therapie,
ich weiß nicht, wo ich...
Was alles mit schon früh mit Therapie, meine, das ist ja, geht ja weiter zurück, meine Familie mütterlicherseits ist ja, hat einen jüdischen Strang und die wurden auch im Zweiten Weltkrieg verfolgt. Mhm. Und meine Oma erzählt heute noch, dass sie sich eigentlich nur noch an die SS-Stiefel, also sie war damals 9, sie kann sich noch an diesen Stiefelschaft, das ist so, da kriege ich immer so ein Schaudern, wenn ich mir so vorstelle, dieses Mädchen, das auf diesen kniehohen Stiefelschaft guckt und wie das in Erinnerung geblieben ist. Aber die sind wohl unverrichteter Dinge wieder abgerückt, was mit meinem Urgroßvater zusammenhängen muss, der überall seine Finger drin hatte und die haben halt, man nennt es bürokratischen Genozid, die haben halt quasi mit Dokumenten was gedreht, dass sie...
Aber lass uns auf dich schauen,
was
du davon heute spürst, weil ich kenne viele Beispiele, wo das wirklich auf die nächste und sogar die übernächste Generation weitergeht, in Träumen, in auch so einem Gefühl, nirgends so richtig hinzugehören.
Genau.
Das hast du empfunden oder empfindest du bis heute?
Ja, ja. Das ist ja auch das Erste, was dir quasi in Therapie gesagt wird, ist, sie haben keine Heimat, sie müssen selber ihre Heimat sein. Das ist, du gehörst nirgends hin. Wenn du auch aufwächst als so geprägter Mensch im Bayern der 80er Jahre, das ist ja, ne, also die du gehörst da nicht hin, das lassen die dich auch spüren, dass du da nicht hingehörst.
Habt ihr versucht, euch da dann über anzupassen? Dass man sagt, dass man dann so sagt, so, ihr müsst jetzt besonders deutsch, besonders bayerisch sein, damit die euch irgendwie akzeptieren.
Bayerisch nicht, aber meine Mutter hat schon gewollt, dass wir kein Tschechisch sprechen.
Mhm.
Sie wollte schon, sie hat schon sehr darauf geachtet, dass wir sofort Deutsch lernen. Sie wollte das alles hinter sich lassen und sie wollte, dass wir deutsch assimiliert sind. Aber das ist ja klar, das ist ja, wie du es angesprochen hast, das kriegst du ja aus dem System, kriegst du das ja nicht einfach so raus.
Ja, das heißt, du hast in der Schule dann auch erlebt, dass ihr oder dass du als Außenseiter behandelt wurdest oder war das gar nicht so äußerlich spürbar, sondern eher was Innerliches?
Genau, es ist eher so innerlich, weil ich würde jetzt nicht sagen, dass jetzt irgendwie, dass ich so wahnsinnig viele Beispiele hätte, wo ich irgendwie schlecht behandelt wurde. Das würde ich mir auch gar nicht anmaßen wollen. Aber das war so latent. Das ist so eine Alltagsgeschichte. Du merkst es selber gar nicht. Du merkst es, glaube ich, erst in der Aufarbeitung. Das ist so latent dabei, dass du einfach merkst, okay, aha, da haben wir immer angeeckt. Aha, da, deswegen war das. Deswegen wurde man hier nicht angenommen. Deswegen, da gibt's jetzt, könnte ich jetzt viele kleine Beispiele nennen.
Die sich dann aber zusammensetzen.
Die sich dann zusammensetzen, die du aber als Kind unmittelbar so nicht spürst, weil für dich ist es ja ganz normal.
Ja. Und jetzt bist du eben nicht mehr in Bayern, auch wenn das viele wahrscheinlich dir, wenn sie nur die Eberhofer-Krimis kennen, denken, der gehört bestimmt ganz fest nach Bayern. Du spielst ja den wunderbaren Ignaz Flötzinger, den Heizungspfuscher und bist da so bayerisch und so wunderbar skurril und witzig, dass wahrscheinlich viele denken, der Daniel ist genau so. Ist er natürlich nicht. Du lebst jetzt in Berlin und da sagt man ja, das ist die Heimat der Heimatlosen. Ist das da, schließt sich da der Kreis sozusagen?
Ich wollte immer weg aus Bayern.
Ja.
Ich habe klarerweise war mir mit meiner Familiengeschichte oder mit dem, was ich da erlebt habe, habe ich eigentlich den Eindruck gehabt, dass es mir da unten nur schwer gemacht wird. Und ich bin bewusst Ich habe an zwei Orten wirklich gern gelebt. Das eine war Wien und das andere war Berlin. Und da, das hatte damit zu tun, dass ich mich frei gefühlt habe. Mhm. Weil ich habe mich einfach im Grunde genommen natürlich eigentlich eher auf dem Dorf eingesperrt gefühlt.
Mhm. Du hast aber in Burghausen, das war noch in deiner Heimat, die Schauspielschule machen können.
Genau.
Und da interessiert mich, ich weiß nicht, ich habe nur die Zahl, da warst du wahnsinnig jung, mit 15 oder 16 hast du da den Sprung auf die Schauspielschule geschafft.
Ja.
Das ist doch nicht normal, oder? Dass man so früh schon so eine künstlerische Ausbildung machen kann. Wie hast du den Weg dahin gefunden?
Ja, das ist eine lange Geschichte, weil ich versuche es kurz zu halten. Ne? Das war Zufall. Mhm. Ich habe da damals jemanden getroffen auf der Straße, mit dem ich später eng befreundet war, den ich nicht kannte und der da im schwarzen Anzug, ein junger Kerl mit 20 Jahren, der da gelaufen ist, war mein Freund Peter aus München, der da gesagt hat, er spricht da bei einer Schauspielschule vor. Und ich gesagt habe, wie Schauspielschule? Und hat er gesagt, hier, mach eine Schauspielschule auf. Und dann habe ich gesagt, das will ich auch machen. Und dann hat er gesagt, da musst du vorsprechen. Und dann habe ich gesagt, wie macht man das? Und dann hat er mir geholfen, quasi eine Rolle zu finden. Und dann habe ich da vorgesprochen und dann haben die mich genommen.
Aber hattest du vorher irgendwas mit Schauspiel am Hut? Also Tanzen haben wir ja schon gesagt, ob jetzt vorm Einkaufscenter oder zu Hause, so im Umfeld. Aber nichts, also nicht das klassische Schultheater oder dich da irgendwo ausprobiert?
Nein, ich habe ja nach 9 Jahren Schule eine Schreinerausbildung begonnen. Mhm. Ich hatte mit Schauspiel nichts am Hut.
Und dann trotzdem gesagt, klingt gut, will ich mal machen. Hast du das gespürt, dass da irgendwas für dich zu finden ist? Das klingt so ein bisschen magisch, ehrlich gesagt.
Es ist ein bisschen, ja, mir hat neulich mal jemand gesagt, irgendwie, wenn du das aufschreiben würdest, würde jeder sagen, ja, das ist doch erfunden. Ich sage, nein, aber das ist wirklich so. Ich habe gesagt, okay, das will ich auch.
Ja. Und beim Vorsprechen sofort überzeugt, auch das ist ungewöhnlich, ja, bitte?
Nein. Das war ja so eine rumänisch-jüdische Legende, die dort diese Schule eröffnet hat. Und ich habe da vorgesprochen und ich kann mich erinnern, dass sich die Dozenten, die da saßen, als ich vorgesprochen habe, die haben sich so die Hände vors Gesicht gehalten, weil sie sich das Lachen verkneifen mussten, weil ich natürlich vogelwild irgendwelches Zeug gespielt habe. Und die wollten auch, die fanden es zu riskant, mich aufzunehmen, gesagt, der ist zu jung, der ist zu ungeschliffen, der hat keine Ausbildung. Ja. Der hat nicht mal Abitur und das ging ja auch so weiter, weil der bayerische Staat das natürlich dann auch gesagt hat, kann man jetzt nicht einfach so studieren, wenn man jetzt so von der Hauptschule kommt und 16 ist und keine Qualifikation hat. Und das war ein relativ ungestümer Weg, wie es dann dazu kam, dass ich das dann doch machen durfte.
Gab es da einen, der dich dann irgendwie, der was gesehen hat und das dann durchgesetzt hat? Oder wie schafft man es dann?
Der alte Meister, der hat gesagt, nein, ich sehe da was bei dem.
Aha.
Der hat sich durchgesetzt gegen alle Dozenten. Gegen die ganze Dozentenschaft hat er gesagt, nee, der ist was. Da will ich dran arbeiten. Ich will den auf der Schule haben.
Mhm.
Also auf der Akademie.
Und wenn man das spürt, dass einer da was sieht, was man selber vielleicht noch gar nicht so weiß, was der eigentlich sieht, war das eher Druck oder hat dich wahnsinnig ehrgeizig gemacht oder hast du einfach gedacht, ey, wurscht, ich lege jetzt einfach mal los?
Ich finde, dass das nicht normal war in den Gefilden, in denen ich aufgewachsen bin, dass jemand an dich glaubt. Also ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich wurde in der Schule noch sehr erniedrigt und auch runtergemacht von den Lehrern. Ihr könnt's nichts, ihr seid Penner, ihr seid das Letzte. Und auch so, weil man eben so auf der Hauptschule war und so, es wurde eigentlich einem nicht das Gefühl gegeben, dass man wertvoll ist. Ich glaube, das ist heute ein bisschen anders. Ja. Auch die Art und Weise, wie man mit Kindern umgeht, hat sich da, glaube ich, dann doch nochmal verändert. Mhm. Aber ich würde sagen, es war neben meiner sehr wundervollen Mutter der erste Mensch in meinem Leben, der wirklich an mich geglaubt hat. Und das ist natürlich toll.
Ja, setzt Kräfte frei.
Das setzt unglaubliche Kräfte frei. Wenn jemand an dich glaubt, wenn jemand sagt, der ist zu mir gekommen und hat gesagt, schauen Sie, Sie sind ein sehr wütender junger Mensch. Ich weiß nicht warum, aber eine Sache können Sie spielen. Das können Sie wirklich gut.
Mhm.
Und dann wusste ich, okay, ich muss Schauspieler werden.
Ja. Und auch erstaunlich, ich bin kein Experte auf dem Gebiet, aber du hast nachher nicht durch die Provinz tingeln müssen als dann junger, fertiger Schauspieler, sondern da war gleich Salzburg und da waren wirklich große Bühnen und große Rollen.
Ja, das stimmt.
War das so, ich weiß nicht, es gibt ja so Wunderkinder und werden dann leider auch als solche bezeichnet und dann vielleicht auch so ein bisschen verrückt gemacht, aber du musstest tatsächlich, eigentlich musstest du dich nie anstrengen, da weiterzukommen.
Ist ja, das würde ich jetzt nicht so sagen, dass es mir zugeflogen ist. Ich habe mich sehr angestrengt, ich war fokussiert. Ich glaube, mit Wunderkind hat das nichts zu tun. Das hat mehr damit zu tun, dass ich es wirklich wollte. Mhm. Und die Chancen, die ich hatte, dann auch ergriffen habe. Und ich stand auch mit dem Rücken zur Wand, weißt du, das ist nicht so. Ich kann mich erinnern, meine Kommilitonen, die waren alle schon über 20 und die hatten schon verschiedene Studienabbrüche hinter sich. Ja. Und die waren alle Abiturienten, die haben sich mehr oder weniger auch sagen können, okay, wenn ich das nicht mache, dann studiere ich halt Philosophie. Aber ich stand mit dem Rücken zur Wand. Ich hatte den Eindruck, dass ich für nichts gut bin. Mhm. Aber das wusste ich, das kann ich wirklich gut. Eben weil dieser Mann mich da so unter seine Fittiche genommen hat. Und dann hast du einen anderen Punch, wenn du keinen Ausweg hast. Du weißt, es geht nur da lang und alles andere ist gefühlt zumindest erstmal, wenn du so jung bist, ist dir verwehrt oder ist dir ne? Mir hat man in der Berufsschule gesagt, ein Heizungslüftungssanitär kannst du machen. Lustigerweise habe ich dann einen Heizungslüftungssanitär gespielt irgendwann. Aber das ist wirklich O-Ton. Ja,
okay,
Schauspieler, da kann da jeder Kämer.
Ja. Also immer klein halten.
Immer klein halten.
Mit
immer
solchen klein Ambitionen.
Halten. Ja, man hat total versucht. Und gerade das ist auch der Grund, das geht ja nicht gegen die Bayern, ne?
Ja, ja.
Aber gerade in Bayern hat man versucht, mich verdammt klein zu halten. Mhm. Uns runtergedrückt. Immer runtermachen, immer runterdrücken. Immer du bleibst da, wo du hingehörst, ne? Du darfst dich da nicht rausentwickeln. Da kann der jeder Kämmer.
Ja. Also deshalb auch, Bayern wurde zu eng. Auf
Bayern,
jeden Fall.
Mir war die Mentalität und die Lebensweise waren mir zu erwürgend, also zu strangulierend. Mhm. Ich brauchte da was anderes. Ja.
Also sprich, du hattest aber auch keinen Plan B. Also da hättest du jetzt, wenn das nicht funktioniert hätte, zurück in die Schreinerei, wäre, weiß ich nicht,
nein,
schwierig
das war
geworden?
Nicht, nein, das wäre nicht gegangen. Und das ist, du denkst auch, wenn du dann, ich bin ja dann mit 19 ans Theater gegangen, du denkst nur von einem Tag auf den nächsten, abgesehen davon, dass sie mich am Theater auch nicht lassen wollen, weil dann kam ja die Bundeswehr. Die haben mich ja dann als nächstes haben wollen und wollten, dass ich meinen Vertrag auflöse. Und dann bin ich in den nächsten Schlamassel drin gehangen.
Die haben halt auch an dich geglaubt.
Die wollten mich auch haben, ja.
Die haben auch an dich geglaubt. Ja. Du hast lange dann, obwohl, glaube ich, Angebote kamen, gesagt, Fernsehen ist nichts für mich.
Ja, du bist wirklich sehr gut informiert.
Ist das? Und da muss man natürlich fragen, war das dann so ein bisschen, vielleicht auch berechtigt, ich weiß es nicht, künstlerische Arroganz, dass man sagt, nee, hier Theater ist die hohe Kunst und Fernsehen eher nicht, vielleicht mal ganz gut, um die Taschen wieder aufzufüllen oder um den Kontostand ein bisschen erfreulicher zu gestalten. Warum hast du da gesagt, ich möchte es nicht?
Es war auch eine andere Zeit. Also am Anfang der 2000er Jahre, vor den Streamern und so, war es auch nicht so attraktiv für uns. Aber klar, ich bin so geprägt durch diese Ausbildung, die ich gemacht hatte bei diesem alten rumänischen Meister, dass es um Kunst geht. Und ich habe mir nie gesagt, ich mache mir jetzt nicht meine Schauspielkunst durchs Fernsehen kaputt. Weil die Devise war immer, wer billige Dinge macht, der wird billig. Also das ist, ne, und das ist, das war erstmal, bin ich so geprägt gewesen. Mhm. Ich habe ja dann auch mit so wundervollen Leuten wie Peter Greenaway und zusammen gedreht und so, also auch so Arthouse-Sachen, das waren so meine ersten Erfahrungen. Und ich habe es für mich nicht notwendig gefunden, irgendwie ins deutsche Fernsehen zu gehen.
Ja.
Also, und habe das alles abgelehnt am Anfang.
Und wenn man dann irgendwann doch schwach wird und bei Soko mitspielt, fühlt man sich dann schlecht? Also hast du das Gefühl gehabt, so jetzt habe ich es gemacht.
Ja, das war dann schon ein anderer Erfahrungsbereich, weil ich war zu dem Zeitpunkt dann frei. Irgendwann mal war mir das Theater auch zu einseitig, beziehungsweise ist man da so wahnsinnig weisungsgebunden als Darsteller.
Ja.
Und dann bin ich freigegangen und als freischaffender Schauspieler ist es dann gut, wenn du drehen kannst.
Mhm.
Das heißt, Lange Rede, kurzer Sinn, es hat sich mein Zugang zum Fernsehen und auch zu anderen Sparten, wenn du so willst, hat sich dann verändert.
Ja, ich finde manchmal, jeder kann ja machen, was er möchte und wo er sich berufen fühlt. Was ich manchmal ein bisschen seltsam finde, ist, wenn, das hatte ich auch schon, dass dann Fernsehschauspieler gesagt haben, weißt du, ich schaue gar kein Fernsehen. So nach dem Motto, ich mache das, aber es ist eigentlich bäh und man distanziert sich so davon.
Ja.
Finde ich nicht so sympathisch, weil man dann eigentlich nicht zu dem Produkt steht, das man macht. Was hast du für ein, also du bist jetzt ja zu sehen, ich habe ja schon gesagt, du spielst einen wirklich außerordentlich erfreulich bedrohlichen Mörder jetzt in, das ist diese Reihe, ein Krimi aus Passau. Bis auf den Knochen heißt, glaube ich, die Episode kommt jetzt dann am kommenden Donnerstag im Ersten und dann auch in die Mediathek. Sehr sehenswert, das ja, nur als kleinen Einschub. Du bist zu sehen in Lost in Fusetta, diese Krimis aus Portugal oder die in Portugal spielen. Da bist du Carlos Esteves, auch eine ganz tolle Ermittlerfigur. Also du machst Fernsehen
und
machst gutes Fernsehen. Wie ist dein Bild von dir als Fernsehschauspieler mittlerweile?
Also Fernsehen hat sich wahnsinnig verändert durch die Streamer. Das kann man mal festhalten. Ich glaube, die Aussage, ich gucke gar kein Fernsehen, kommt noch aus einer Zeit, kommt mir so vor, wo vor allen Dingen eben genau das passiert ist, dass Theaterleute, die manchmal halt einfach dann Fernsehen gemacht haben, eigentlich eher mal schnell einen Drehtag mitnehmen wollten. Ja. Und dann ist auch nachvollziehbar, dass man dann sagt irgendwie, du, ich habe das jetzt gemacht fürs Geld, ich gucke das aber nicht. Mhm. Aber im Großen und Ganzen gebe ich dir recht, wenn man es macht, dann sollte man es vielleicht auch wertschätzen. Und es kommt immer ein bisschen drauf an. Also wenn du mich fragst, was es für mich bedeutet, es ist einfach thematisch, was für Bücher dann auf den Tisch kommen und was da verhandelt wird, das kann schon hochgradig spannend sein.
Ja, jetzt gerade du bist natürlich bekannt und einfach auch fantastisch als Flötzinger in den Eberhofer-Krimis. Da könnte ich mir vorstellen, dass es so Reflexe gibt bei den Agenturen, dass man sagt, das ist ein lustiger Bayer. Den wollen wir dann haben in der Serie,
nein,
kam da so Angebote, wo du erstmal sagen musstest, um Himmels Willen.
Nein, die kannten mich ja schon vorher.
Ja.
Die Caster sind ja nicht blöd.
Ja.
Ich habe den Flötzinger angefangen zu spielen, glaube ich, das erste Mal haben wir gedreht 2012 oder 2013, ich weiß es schon gar nicht mehr. Und ich bin ja seit 1998 am Theater gewesen. Den Castingagenturen war ich, also die kennen Schauspieler.
Mhm.
Das ist nicht, dass die nicht wussten, wer ich bin.
Nee, aber es hätte sein können, dass sie sagen, jetzt hat er Lust auf solche Rollen, dann hier, bitte, spiel uns den bayerischen irgendwas.
Nee, der Branche bin ich bekannt als ein sehr vielseitiger Schauspieler und das hat sich nie geändert.
Mhm.
Die Branche guckt an die Fans.
Mhm.
Die Fans sind so, krass, der ist ja gar nicht wie der Flötzinger.
Ja.
Das ist klar. Aber die Branche weiß, dass so eine Figur wie der Flötzinger nur ein kleiner Bestandteil meines Portfolios ist. Die kennen das, die wissen, was ich mache.
Ja. Magst du ihn? Mit der dicken Brille und dieses lustig skurrile und auch.
Ja, aber ich mag ihn nicht wegen der dicken Brille, sondern ich mag ihn wirklich sehr gern. Aber der Flötzinger, der ist so unkaputtbar und der ist ja das Schöne an solchen Anti-Heldenfiguren ist so ein bisschen, dass die sexy sind, weil sie nicht sexy sind.
Mhm.
Und ich liebe solche Figuren sehr, weil der natürlich immer mit einer gewissen Portion Naivität an die ganzen Sachen rangeht. Und das macht ihn ja dann irgendwie auch total charmant.
Mhm.
Weil der geht hin und sagt, magst vielleicht bumsen. Und du kannst es ihm nicht mal übel nehmen.
Nein.
Man steht einfach nur da und guckt ihn an und sagt, okay, der ist halt so.
Mhm. Ja.
Und das ist halt, das hat ja auch vom Rollengenre her und sowas hat das eine lange Tradition. Du kannst jetzt das sofort reinpacken, irgendwie so bei Mr. Bean oder so, wenn du willst, Rowan Atkinson, diese eine gewisse
so eine Kindlichkeit.
Kindlichkeit, die so eine Figur hat und dadurch einfach alles ausspuckt, mehr oder weniger, obwohl er natürlich alles andere als ein Kind ist. Und ich glaube, dass da auch dieser große Identifikationsfaktor für die Fans liegt, dass die sagen irgendwie, das ist doch eigentlich geil, dass da einfach mal einer steht und einfach genau das sagt, was er denkt.
Mhm. Ja, schön.
Ja.
Okay, aber du hast noch keine, wie soll ich sagen, Ermüdungserscheinungen oder dass du eben, weil du gesagt hast, die Fans, die wollen natürlich eigentlich immer den, ne? Wenn sie dich
eine
sehen.
Gewisse, dann eine
so,
gewisse Klientel von Fans. Nicht
dass
alle
du schon
meine
sagen musst, lass mal, ich möchte da nicht so hocken bleiben dann auf dem.
Ja, das hat was mit Wertschätzung zu tun. Man sollte jetzt da schon aufpassen, dass man nicht die Nase rümpft über etwas, was einen sehr bekannt gemacht hat und sehr erfolgreich macht. Ich habe da eine große Wertschätzung dafür, aber ich grenze mich natürlich auch davon ab, auf eine gesunde Art und Weise. Das mache ich aber dann zusammen mit Agentur, mit Coach, mit Management, mit Presseagentur. Wir gucken dann auch genau, was wir annehmen und was wir nicht annehmen. Sachen, die zu sehr in Richtung Flirting gehen, nehme ich nicht an.
Ja.
Ne? Also zum Beispiel, also alles, was man versucht, irgendwie da so in diese Richtung
gab es dann aber schon.
Ja, klar, natürlich. Und das alles, was dann zu stark in die Richtung geht, eine Karriere passiert dir nicht, eine Karriere musst du bauen. Und du musst dann auch mal Nein sagen. Auch wenn es zum Beispiel vielleicht ein sehr verlockendes Angebot ist mit viel Geld oder so, wo du sagst irgendwie, okay, nein, das haben wir jetzt schon, das wiederholen wir jetzt nicht nochmal.
Ihr dreht jetzt wieder im Herbst, oder?
Genau.
Kann das sein? Das ist dann der 11.? Nee. Der 10.
Ich würde sagen,
ist dann der Jubiläums-Eberhofer. Steckerlfisch-Fiasko.
So ist es.
Ja. Ist es wie Familientreffen, wenn ihr da zusammenkommt? Kann man das so sagen?
Jetzt haben wir uns 3 Jahre nicht gesehen, glaube ich. Oder doch, wir haben uns, glaube ich, vor 2 Jahren bei der Premiere gesehen. Wir haben 3 Jahre nicht gedreht. Ja, normalerweise ist es schon ein bisschen Familientreffen. Gucken wir mal, wie es dieses Jahr ist.
Ja. Hat sich das verändert, das Verhältnis untereinander? Je erfolgreicher ihr wurdet, dass es irgendwie, dass es professioneller wurde, dass es nicht mehr vielleicht diesen Anfangsspaß hatte?
Nö. Also wir haben, alle Verhältnisse verändern sich immer. Das Leben ist Bewegung. Aber auch unsere Verhältnisse untereinander haben sich verändert. Aber ich glaube, den Spaß haben wir nie so richtig verloren. Weil das einfach, wir, glaube ich, auch eine große Dankbarkeit haben, dass wir als Team über so viele Jahre zusammenarbeiten können, das ist ja was Besonderes.
Ja, ist es tatsächlich.
Ja.
Du hättest eigentlich Birkenberger spielen sollen, ist das richtig?
Nein, ich hätte nicht Birkenberger spielen sollen. Ich war fürs Birkenberger Casting da.
Okay.
Ich habe die Rolle nicht gekriegt.
Ah.
Das wollen wir nicht falsch hier, nicht falsch erzählen.
Gut, das war das Birkenberger Casting.
Ja, genau.
Und da war dann aber wieder einer, der was in dir gesehen hat.
Der Ed Herzog,
Und hat gesagt, dich nehme ich als
Der hat gesagt, der Fritz. Birkenberger, der ist der Simon Schwarz besser, aber du wärst toll für den Heizungspfuscher.
Mhm.
Und dann bin ich der Ignaz Flötzinger geworden.
Ja. Schön. Das war jetzt der Ausflug zu Eberhof, aber weil wir über das Fernsehen gesprochen haben und wie du da am Anfang erst so rein, vielleicht auch dich so ein bisschen verändern musstest, um das dann wirklich anzunehmen. Wie siehst du jetzt zum Beispiel so eine Rolle wie Lost in Fusetta, diese Krimis, die in Portugal spielen, erfreulicherweise nicht minutenlang die Algarve zeigen, sondern doch wirklich eine Geschichte erzählen? Ist das was, womit du dich richtig identifizieren kannst mit dieser Produktion? Oder ist es für dich immer noch... geht es immer noch ums Kompromisse machen?
Nee, also im Großen und Ganzen erstmal kann man stehen lassen, dass ich toll finde, dass sich das traut, Genre zu sein. Das ist ja ein bisschen, vor allen Dingen der erste Teil, portugiesischer Western, den wir da so ein bisschen machen, auch die Figuren, ne, der Carlos, der steht dauernd da, die haben ständig Sonnenbrillen auf und rauchen und das ist ja natürlich nicht kein Realismus. Und der zweite Teil war dann eher wie so ein bisschen, wie so die letzten Tage des Condor, ein bisschen so ein Detektiv oder so ein Beschattungsthriller mit langen Einstellungen und mochte ich auch sehr, dann hat das alles diese farbig gehabt von so einem 60er-Jahre-Film auf einmal, das ist ja alles ARD, ne? Und diesen Mut, in sich verändernde Genre reinzugehen, das ist schon toll. Also da stehe ich auch voll dahinter.
Wie gehst du mit dir selber um, wenn du dich zum Beispiel siehst? Ich weiß jetzt nicht, was ich da für ein Bild haben muss, aber du kriegst den Link oder kannst dich gucken, fertig geschnittener Film, du sitzt zu Hause auf dem Sofa oder im Büro. Und guckst dich an, guckst den Film an, guckst dich an. Bist du da gut zu dir? Bist du milde oder bist du eher dein schärfster Kritiker?
Ich bin im Großen und Ganzen mein schärfster Kritiker, aber ich gucke in Schichten. Erstmal gucke ich den Film und lass ihn auf mich wirken und sehe nur mich und meine Fehler. Das ist normal. Ich sehe erstmal nicht den Film, weil ich mach's an und sehe, scheiße. Ach, scheiße. Ah, fuck. Also so, ne? Und dann gucke ich es ein zweites Mal und dann kann ich erstmal die Dramaturgie des Films sehen.
Ja.
Und dann beim dritten Mal gucken kann ich anfangen, zum Beispiel unter Umständen auch mit meinem Coach zusammen, was hat man sich vorgenommen und was hat sich gut umgesetzt und was denkt man hat sich weniger gut umgesetzt. Oder manchmal steht man auch da und sagt irgendwie, okay, das ist jetzt auch auf eine Art und Weise geschnitten, wie ich es nicht gedacht hätte. Ja, aber
da bist du also natürlich abhängig, ne, vom Schnitt. Da hätte es vielleicht auch Einstellungen gegeben, wo du besser warst und ja, dann kommt aber die
der Editor ist halt auch ein Künstler, ne? Das ist ja das Ding beim Filmemachen, dass du halt verschiedene Künstler von verschiedenen Seiten hast. Der Regisseur hat eine Vorstellung, die Schauspieler haben Vorstellungen und der Musiker genauso wie der Editor.
Mhm. Weil du gerade gesagt hast, du schaust da drauf und siehst Fehler, Fehler, Fehler. Was ist ein Fehler beim Schauspieler? Ich sehe dich und finde dich cool oder beurteile die Rolle, hat das irgendwie gepasst. Aber kannst du ein Beispiel nennen für einen schauspielerischen Fehler?
Zu viel.
Zu viel?
Zu viel.
Zu sehr Theater?
Plakativ. Mhm. Nicht subtil genug. Mhm. Oder glaube ich mir nicht.
Du nimmst dir selber nicht ab.
Ich nehme es mir selber nicht ab.
Mhm. Und weißt du in der Situation dann auch wieder, warum das so passiert ist? Oder?
Ja, ich kann es dann ableiten. Oder ich meine es zumindest, dass ich es ableiten kann. Ob das dann so stimmt. Aber ich bin natürlich eben auch mein schärfster Kritiker. Das ist normal. Das ist bei jedem Schauspieler so.
Ja. Und lief auch in den letzten Jahren mal ein Film durch, wo du gesagt hast, ja, Daniel, du bist ein cooler Typ. Alles richtig gemacht?
Nein, das glaube ich gibt's nicht.
Nein?
Ich glaube nicht, dass es einen Schauspieler, eine Schauspielerin gibt, die ihren Film angucken und denken, wow, cool, alles richtig gemacht. Das glaube ich nicht.
Ah, ich befürchte schon, dass es die gibt. Die gibt es in jeder Branche, sind aber nicht die besten, denke ich mal.
Also ich gucke es schon an und ich bin insofern auch gnädig zu mir, wenn ich was sehe und sage irgendwie, wow, das hast du geil gespielt.
Mhm.
Ich bin auch manchmal überrascht. Ich sage irgendwie, dann sitze ich da mit jemandem und sagt jemand neben mir, boah, das war eine geile Szene. Ich sage, stimmt, gell? Das war geil, das habe ich geil gespielt.
Ja.
Ist ja auch nicht verboten zu merken, wie geil, das habe ich geil gespielt.
Nein, das ist im Gegenteil. Das ist nicht nur nicht verboten, ich glaube, es ist total wichtig, weil sonst geht man doch immer wieder in Sack und Asche zum Dreh, weil man ja nicht an sich glauben kann, wenn man immer nur die Fehler sieht. Das kann ja nicht gut tun.
Gut, jetzt bin ich natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise geprimed. Ich weiß schon insgesamt, ich beschäftige mich ja viel damit, ich weiß schon, was ich kann. Mhm. Es ist jetzt nicht so, dass ich in Sack und Asche bin. Ich habe ja auch eine Menge Erfahrung.
Mhm.
Aber
es klang halt gerade so negativ, so als wärst du tatsächlich immer sehr...
Nur weil du gefragt hast, ob ich mein größter Kritiker bin. Darauf habe ich geantwortet mit ja, natürlich.
Okay, dann ist aber wahrscheinlich die Aufgabe deines Coaches eher, dir zu sagen, du bist gut.
Nein.
Kann das sein?
Nein.
Nein?
Also ich mache das amerikanische Coaching und da wirst du als erster Limit gesagt, remember you are loved. Also du bist gut im Sinne von, du bist geliebt. Aber er würde mir niemals sagen, du bist gut.
Ja?
Nein.
Wie oft machst du so ein Coaching? Nach jedem Projekt oder ist das...
Kommt drauf an. Kommt ein bisschen drauf an, ob ich's, wie groß die Rolle ist, an welchem Punkt meiner Karriere die Rolle gerade stattfindet. Aber jetzt zum Beispiel vor 2 Wochen habe ich mit ihm die Masterclass gemacht. Der macht dann in Berlin eine Masterclass, zum Beispiel ist dann Schauspieltraining. Mhm. In Amerika ist es viel, viel verbreiteter, dass du als Schauspieler ständig Masterclass machst und dich ständig weiterbildest in so einer, wenn du so willst, Fortbildung. In Deutschland hat man eher so den Glauben, ach ja, das kann ich schon, das muss ich gar nicht.
Was einmal gut ging, wird schon weiter gut gehen.
Genau.
Ja. Hast du jetzt zum Beispiel diesen Krimi aus Passau, wo du einen Mörder spielst, hast du den für dich schon analysiert? Ging der schon mal durch die harte Prüfung?
Der ging schon durch die Prüfung, ja.
Zufrieden? Oder ist die Frage zu einfach gestellt?
Nee, ich kann auf eine einfache Frage kann man einfach antworten, ja, zufrieden.
Ja?
Am Ende des Tages zufrieden. Mhm. Auch da habe ich Punkte, wo ich sagen würde, hättest du noch was anderes? Da, ja, okay. Aber im Großen und Ganzen bin ich zufrieden.
Ja. Also ich kann es sehr empfehlen. Kann man sich anschauen, hab's ja schon gesagt.
Ja.
In der Mediathek jetzt dann und am kommenden Donnerstag. Mhm. Im ersten Mal so ein ganz anderer, für mich zumindest mal ein ganz anderer Daniel Christensen.
Ja, und, ja, ja, lustig, ne?
Ja.
Genau.
Du hast ja mal gesagt, oder jeder sagt das eigentlich, Komödie ist die hohe Kunst. Heißt es, dass so ein Mörder zu spielen, du hast schon gesagt, der hat eine gewisse Traurigkeit, der kommt nicht raus aus seinem Ding. Ist es leichter zu spielen, als jetzt den lustigen Typen oder ist das, kann man das nicht generalisieren?
Also lustigerweise muss man ja immer sagen, ich muss das immer betonen, meine erste große Rolle, mit der ich sowohl im Bayerischen als auch überhaupt im Fernsehen total präsent war, wo wir auch gleich Preise gewonnen haben, war der Film Schuld von, das war ein Polizeiruf, ein Münchner Polizeiruf, von Hans Steinbichler, und da habe ich einen Mörder gespielt.
Mhm. Okay.
Und das ist so vielen gar nicht bewusst, dass das das eigentlich nicht der Flötzinger gewesen, sondern es ist diese Figur dieser Dame, dieser Xaver gewesen, der mich eigentlich in der Branche eigentlich aufs Tableau gesetzt hat. Und Komödie ist schwer und das können auch nicht so viele.
Mhm.
Du hast vorhin, als wir die Kamera noch nicht einmal, hast du über Pastewka zum Beispiel gesprochen. Mhm. Dem kannst du beim Spielen zugucken, wie schnell der schaltet.
Ja.
Der hat eine unglaublich kurze Schaltfähigkeit.
Mhm.
Und das macht ihn wahnsinnig talentiert für das, was der macht.
Mhm.
Der ist spontan.
Ja.
Weil dieses, die Leute lieben, die Leute glauben, es ist große Schauspielerei, sich vor die Kamera zu stellen, zu heulen. Das kann ich dir hier jetzt machen.
Du könntest jetzt heulen?
Ja.
Wie lange bräuchtest du? Vorlauf?
Ja, ich müsste mich schon ein bisschen konzentrieren und mir was bauen, aber das ist nicht so schwer.
Mhm.
Das ist nicht so schwer.
Man denkt tatsächlich immer, das ist die Königswürde.
Nein, das ist nicht die Königswürde, weil fürs komische Spiel brauchst du Rhythmusgefühl.
Mhm.
Du brauchst eine gewisse Körperlichkeit. Guck dir diese großen Leute an, wie Peter Sellers oder sowas, was die trainiert sind, damit die das spielen können.
Mhm.
Rosa-Roter Panther und sowas. Das ist großartige
Filme.
Ja, Wahnsinn. Und du brauchst ein Timing. Du musst wirklich gut sein, um das zu können. Und das ist immer unser, für Leute, die wirklich Komödie spielen können, ist es immer so ein bisschen, ja, und die Preise gewinnen, das dann, und der Preis geht an die Tragödienschauspielerin, sonst, wenn du bist irgendwie so, Mann, Leute, das kann ich auch!
Ja. Würdest du gerne sowas spielen wie Nackte Kanone zum Beispiel? Wäre das für dich, der war jetzt ja groß.
Also klar würde ich gerne sowas spielen wie Nackte Kanone, wenn du mich so fragst.
Mhm.
Nackte Kanone ist großartig.
Ja, die Urversion. Ich habe den neuen nicht gesehen, muss ich zugeben. Hast du ihn gesehen? Die Neuverfilmung mit Liam Neeson jetzt?
Ich wusste nicht mal, dass es eine Neuverfilmung gibt, bis du es mir gerade gesagt hast.
So. Dann haben wir beide den Auftrag, den mal anzugucken und zu prüfen, ob er gut ist. Aber die Urfassungen, die Urfilme sind natürlich sensationell.
Ja, ja. Nein, wirklich. Also das ist wirklich auch, also das ist ganz großer, wundervoller, künstlerischer Klamauk.
Ja, weil du vorhin gesagt hast, du hast als Mörder begonnen, das wusste ich jetzt tatsächlich nicht. War es am Anfang so, dass man dich auch wegen deiner Herkunft eher so als Kleinganove der finster schauend in der Ecke steht, so, das gab es ja tatsächlich, dass eben
das war damals noch ganz üblich.
Vor allem osteuropäische Schauspieler waren komplett fixiert auf diese Ganovenrollen.
Ja, genau.
Hast du das auch noch erleben müssen?
Ja, das wurde mir auch gesagt. Ethnische Herkunft Osteuropa ist eine Mordnase und so. Ist du kannst keine positiv besetzte Rolle im deutschen Fernsehen spielen. Das ist aber noch, ne, das ist schon 20 Jahre her.
Ja.
Weil du hast nicht das Aussehen dafür.
Ja. Und da war das noch die Zeit, wo du gesagt hast, nein, das mache ich nicht, oder?
Aber das hing damit nicht zusammen. Das ist nur eine Erinnerung, die ich habe, dass ich halt ständig irgendwie drogenabhängige Knackis, Mafiasöhne, wie oft bin ich nicht im Gefängnis gesessen? Bei irgendwelchen Fall für zwei und es war halt immer, ne, das ist damals noch gewesen, ethnische Herkunft Osteuropa.
Ja. Wir haben ja gesagt, du wohnst in der Heimat der Heimatlosen in Berlin.
Ja.
Hast du manchmal noch den Drang, irgendwas Bayerisches doch nochmal in dein Leben zu holen? Oder hast du irgendwas, wo du sagst, da sind doch noch Wurzeln, die du spürst und die du auch pflegen magst? Oder bist du da komplett raus aus
diesem allem? Nein, ich bin da nicht komplett raus. Ich habe ja auch viel Familie. Also mein Vater lebt ja in München, meine Schwester auch. Mein kleiner Bruder lebt in München. Mein ältester Bruder lebt in Niederbayern sogar. Ich weiß gar nicht, soll ich das jetzt ein bisschen laut sagen? Der Arme. Der lebt da in der Braunauer Gegend, sag ich jetzt mal. Klar, also ich gehe auch aufs Oktoberfest, also weißt du.
Ja.
Ja. Also ich bin da gerne und ich bin da gerne auch zu Besuch und das ja. ist ja, ich habe ja überhaupt keine, auch aufgrund, ich bin nicht nachtragend sozusagen, ja. aber ich finde schon mit meiner Geschichte finde ich sehr lustig, dass man manchmal so glaubt, ich bin so ein bayerischer ja, ja. Volksschauspieler. So, nein, das bin ich nicht.
Nein. Ich fand schön, dass wir jetzt nochmal so einen Bogen bekommen haben zu diesem Thema Heimat und sich vielleicht manchmal ein bisschen heimatlos fühlen. Ja. Aber ich glaube, du kriegst es schon ganz gut hin, dieses Leben in Berlin, aber auch nicht irgendwie da, du hast nicht alle Wurzeln rausgerissen,
die es
gab und gibt.
Nee, man wird ja auch irgendwie älter und macht ja auch irgendwie Sachen für das eigene Seelenheil und findet sich ja auch irgendwie so ein bisschen.
Daniel, es hat großen Spaß gemacht, mit dir zu sprechen.
Ja, danke, ebenso.
Danke dir ganz herzlich. Und wir freuen uns auf alles Weitere, was da kommt. Film, Fernsehen, Mörder, lustig. Du kannst alles und deshalb freuen wir uns darauf. Ich danke dir ganz herzlich.
Vielen Dank.
Assenheimers Promi-Talk. Jede Woche neu. Auch in der ARD-Mediathek. SWR 4. Da sind wir daheim.